Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Und das sind unsere Themen heute. Steht die faire Computermaus vom Verein Naga IT vor dem Aus? Wir sprechen darüber mit Susanne Jordan von Naga IT. Und wir haben bei UFG Unverpackt fair gemeinsam vorbeigeschaut, einem Unverpackt-Laden in Unterföhring, und dort haben wir mit Markus Dimmer, der im Vorstand der Genossenschaft sitzt, gesprochen.
LoRa München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Wer den Begriff fairer Handel hört, denkt wahrscheinlich sofort an Produkte wie Kaffee, Schokolade, Kakao, Tee, Bananen oder Rosen. Vielleicht auch an Kleidung gibt es doch inzwischen immer mehr Textilien, die unter Berücksichtigung von sozialen Kriterien produziert werden. Eher nicht denkt man dabei an IT-Produkte. Dort gibt es fast keine nachhaltigen Alternativen. Immerhin, es gibt das Fairphone, mit dem versucht wird, die Produktionsbedingungen fairer als bei den anderen Smartphones zu gestalten. Aber zu 100% fair ist das Smartphone nicht. Das trifft auch auf die Computermaus des Vereins Naga IT zu. Die Maus gibt es nun seit 12 Jahren und soll zu 2/3 fair sein. Im April dieses Jahres hat das Team von Naga IT mit Sitz im oberbayerischen Bichl bekannt gegeben, den Staffelstab für Naga IT und die faire Computermaus an interessierte NachfolgerInnen weitergeben zu wollen. Wir haben mit Susanne Jordan, der Gründerin von Naga IT, über die Beweggründe gesprochen und über den Stand der Übergabe.
Also zum einen wollen wir persönlich, glaube ich, auch alle was anderes auch mal machen. Und ich bin auch ziemlich persönlich auch müde. Und jetzt vom Fachlichen her ist es auch sinnvoll, das jetzt abzugeben, weil wir halt jetzt alles aufgebaut haben und es läuft wirklich, das ist so eine Routine reingekommen. Und jetzt müsste man eben Vertrieb machen und Marketing und in die Öffentlichkeit gehen und auf Leute zugehen und das groß machen. Und da sind wir wirklich, ist keiner von uns der Typ für. Das haben wir jetzt die letzten 2 Jahre nochmal, also vor allem ich habe das nochmal probiert, ob ich das nicht doch kann. Und ich merke, dass ich das einfach, das ist nicht mein Ding. Und die anderen sowieso nicht. Genau, und deswegen war dann die Überlegung, es einfach Geld abzugeben. Also wir hatten erst versucht, ob das jemand mitarbeitet, der das kann, aber irgendwie gleichgesellt sich zu gleichem. Dann kamen halt immer Leute, die das dann auch gemerkt haben, na, eigentlich in die Öffentlichkeit gehen ist doch nicht so meins. Deswegen war die Überlegung, es komplett abzugeben, dass jemand mit einer neuen Strategie, und also der Fokus bleibt natürlich auch fair und nachhaltig und Lieferkette und also diese ganzen grundlegenden Dinge. Aber vom Fokus, was man gerne tut, das ein anderer Fokus jetzt ist, also der Vertrieb, das Marketing, die Öffentlichkeit.
Ihr wollt abgeben, also das heißt, es soll nicht eingestampft werden, sondern ihr habt euch auf die Suche nach Nachfolgerinnen und Nachfolger gemacht. Ich glaube, im April kam zum ersten Mal die Nachricht, ich glaube, ich habe es vom Nord-Süd-Forum bekommen. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge im September? Habt ihr Nachfolger gefunden?
Genau, das ist gerade noch also so im Prozess. Es ist wirklich unser starker Wunsch, es abzugeben, dass es halt weitergeht. Wir haben jetzt eine Deadline gesetzt, so bis Ende des Jahres wird abgegeben oder sonst eingestampft. Und jetzt gerade findet sich so ein Team zusammen, die da eigentlich sehr interessiert sind, das gerne weitermachen möchten. Also auch so eine Kampagne starten jetzt, wo Menschen eben ein Zeichen setzen können, wir wollen faire IT. Also es gibt die Kampagne, das ist jetzt unter dem Dach von dem Verein Fair It Yourself. Mit dem haben wir vorher schon kooperiert in Bildungsarbeit. Und unter dessen Dach findet jetzt eben diese Kampagne statt. Soll die Maus weiterleben, soll es weiterhin faire IT geben, dann setzt ein Zeichen und unterstützt uns. Also weil es kostet ja auch alles, also das Material und die ganzen Anlaufkosten. Man muss da ja alles neu strukturieren und genau auch wie jetzt Spritzgussform etc. Das kostet ja alles Geld und Naga IT möchte halt dann eigentlich vielleicht nochmal was mit Bildungsarbeit machen oder so. Also da soll ja ein bisschen Geld auch da bleiben und deswegen braucht es einfach auch Geld. Und eben auch dieses wichtige Zeichen, dass da eine gewisse Menge an Menschen ist, die sagt, ja, wir wollen faire IT und wir würden das auch unterstützen. Und dafür gibt es diese Kampagne Rettet die faire Maus, was natürlich stellvertretend ist für die ganze Idee der fairen IT-Produktion. Soll es weitergehen oder nicht?
Also ihr wisst es nicht genau, aber du bist, vielleicht kann ich das so sagen, einigermaßen guter Dinge, dass es irgendwie weitergeht.
Es kommt jetzt schon darauf an, dass es auch Unterstützung gibt von der Gesellschaft. Aber das ist, solche Projekte leben immer davon. Weil wenn kein Interesse da ist an fairer Produktion oder fair produzierten Geräten, dann, oder wenn das Interesse zu gering ist, dann kann man das nicht über einen ganz langen Zeitraum einfach machen. Also das ergibt ja auch keinen Sinn, ne? Was zu produzieren, was einfach nicht gefragt ist.
Dann versuchen wir doch mal Interesse zu schaffen. Ihr vom Verein Naga IT seit 15 Jahren unterwegs, seit 12 Jahren gibt es die Computermaus. Was war denn so damals der Anstoß, sowas angehen zu wollen, so ein Projekt?
Der Anschluss war, dass es einfach in den Medien war, dass sehr schlechte Arbeitsbedingungen sind in der Computerindustrie und dass es einfach damals überhaupt keine Bemühungen seitens der Industrie gab, das zu verbessern. Und da war es halt wichtig, Beispielprojekt zu starten, um zu zeigen, es gibt faire IT, es gibt die Möglichkeit, IT fair zu produzieren. Und genau, wir machen das jetzt mal und die Hoffnung war halt, dass die Industrie dann irgendwann mitzieht.
Und was macht eure Maus zu einer fairen Computermaus?
Wir haben die Lieferkette öffentlich gestellt, da kann man sich jeder so ein Bild machen, wie fair das ist. Und wir achten bei den Komponenten drauf, wo die hergestellt werden, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Dann haben wir eine Integrationswerkstatt, mit der wir zusammenarbeiten, wo sehr gute Arbeitsbedingungen sind und auch sehr gute Umweltstandards. Dort wird die Maus montiert und genau, das findet relativ regional statt. Und im Rest der Lieferkette wählen wir immer die nachhaltigste Option. Das kann man sich angucken auf unserer Internetseite.
Genau, ich habe mir das Schaubild auf eurer Internetseite zu eurer Lieferkette angeschaut und ich habe schon öfters drauf geschaut, ich bin immer wieder mal überrascht, wie so eine kleine Maus, wo ja wirklich nicht viel drin ist, wenn man die von innen mal betrachtet, wie viele Akteure, Rohstoffe, Einzelprodukte da an der Herstellung beteiligt sind. Und ihr schreibt dort ja auch auf eurer Internetseite, dass eure Maus nur zu 2/3 fair ist. Woran scheitert ihr da regelmäßig?
An der komplexen Lieferkette. Also wenn man sich dieses Schaubild anschaut, dann sieht man ja, dass da sehr, sehr viele Firmen beteiligt sind, damit im Endeffekt diese Maus entsteht. Es ist ja nicht nur die Montagefirma, es sind auch nicht nur die Montagefirma und die Bauteilhersteller, sondern auch die Firmen, die Vorkomponenten produzieren, wie Drähte, Folien etc., dann in den Bauteilen verbaut werden. Und dann auch noch die Vorvorlieferanten und die ganzen Minenbetreiber, Minenarbeiter, die sind auch alle beteiligt. Und das ist eine Branche, wo es überhaupt keine Siegelmöglichkeit gibt. Das heißt, wir können auch nicht gesiegelte Betriebe aussuchen. Und wir haben auch den Überblick dann irgendwann nicht, weil wir ein sehr kleiner Hersteller sind und da darauf angewiesen sind, auf das Wohlwollen unserer Lieferanten, dass sie uns Informationen geben.
Aber trotz alledem, mit 2/3 fair seid ihr wahrscheinlich da wirklich rausragend mit einer fairen Lieferkette.
Das ist halt der Wunsch, dass es auch mehr Produkte gibt, weil wir sind da irgendwie 2013, als ein Fairphone rauskam, stehen geblieben, sage ich jetzt mal. Seitdem gibt es die Maus und das Fairphone. Und das wäre halt schön, wenn sich einfach mal was bewegt, dass es auch andere Produkte gibt und dass es auch wächst. Und deswegen brauchen wir jetzt eben Menschen, die das weiter betreiben können und die brauchen Unterstützung. Und die Menschen, die das weiter betreiben, die können das dann größer machen, in die Öffentlichkeit gehen und vielleicht noch andere Leute gewinnen, mitzumachen, dass es einfach auch andere Produkte dann gibt und dass es stabil ist.
Ich habe eure Lieferkette, dieses Schaubild, was ich nur empfehlen kann, dass die Leute bei euch auf die Seite schauen, mir angeschaut. Es sind so viele Akteurinnen und Akteure, die da mitmischen. Wie geht ihr denn überhaupt auf die Unternehmen ran? Ruft ihr dann mal an und sagt, wie schaut es mit eurer Lieferkette aus? Oder wie schaut es mit eurem Produkt aus? Wird das fair produziert? Oder schreibt ihr denen per Mail, per Post? Wie funktioniert das so in der Praxis?
Die Lieferkette steht ja relativ, das, was ich ja so gemeint habe, wir haben es ja aufgebaut. Also wir brauchen jetzt keine neuen mehr gewinnen. Also ganz selten. Und das lief unterschiedlich. Also ein ganz guter Kontaktpunkt sind halt Elektronikmessen. Da haben wir die meisten eigentlich gefunden, weil man da vor Ort ist, da haben die Leute Zeit, da kann man fragen, wo produziert ihr? Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, wie die Arbeitsbedingungen sind. Können wir mal vorbeikommen? Also da kommt man gut ins Gespräch. Und das ist auch jetzt in der Kontaktpflege so, dass man halt guckt, wer ist auf der Messe oder die Firma, schreibe ich die Firma an? Meistens haben wir ja mit den Chefs zu tun, das sind ja Mittelständler. Sind sie auf der Messe, können wir uns treffen. Und genau, es ist halt, wir können nicht zu allen Firmen, das ist ja auch auf der Lieferkette markiert, das sind die Umrandungen also gibt es schwarz und braun und grau, ob wir Kontakt aufgenommen haben, ob wir dort waren, ob gar kein Kontakt besteht, weil es über einen Händler läuft. Genau, manche Firmen sagen halt, nö, ihr dürft nicht vorbeikommen, da können wir dann auch nichts machen. Das heißt ja auch nicht, dass die was zu verbergen haben, sondern dass sie einfach nur sich die Zeit nicht nehmen wollen. Das ist ja auch immer sehr aufwendig, Besuch zu empfangen. Also ich kann das schon nachvollziehen, wenn die das sagen. Trotzdem nervt es mich bei manchen Firmen, aber andere Firmen sind da halt offen und da kann man vorbeikommen.
Und ihr habt natürlich nicht die Marktmacht, wie ein Tech-Konzern sie hat. Da würden natürlich genau. Die Tore aufgehen.
Genau, also Fujitsu könnte da natürlich jederzeit vorbeikommen, sage ich jetzt mal.
Vielleicht noch der Hinweis, die Maus wird nicht nur fair produziert, sondern ihr habt inzwischen seit Ende des Jahres, glaube ich, war das, auch den blauen Engel als Siegel. Das ist ein Umweltzeichen. Für was steht das?
Genau, das ist so das wichtigste deutsche Umweltsiegel. Da muss man halt nachweisen, dass man das Gerät reparierbar ist und eben gewisse Schadstoffe nicht drin sind etc., was so ein Umweltsiegel halt beinhaltet. Und das Besondere jetzt bei diesem blauen Engel, den gibt es halt jetzt erst für Computermäuse und der hat jetzt auch ganz klein, aber auch Sozialstandards mit aufgenommen in den Kriterienkatalog. Das finde ich einen ganz großen Erfolg. Wir haben die einzige Maus, die den blauen Engel trägt. Es wäre natürlich schön, wenn es auch demnächst mehr Mäuse gibt, die das Siegel bekommen.
Du hast angesprochen, dass wenn der blaue Engel vergeben wird, dann muss das Produkt auch reparierbar sein. Jetzt muss ich gestehen, wenn eine Maus kaputt ist, eine Taste nicht funktioniert, das Scrollrad nicht mehr gescheit geht oder das Kabel abgeknickt ist und irgendwie zum Wackler kommt, dann schmeißt man die Maus in der Regel weg. Also bei euch kann man die Maus reparieren lassen oder die Maus ist reparierbar, sage ich es mal so.
Man kann sie reparieren lassen. Wir versuchen mal, den Kunden auch mitzuteilen, du kannst das auch selber, weil das auch wieder so ein Bildungseffekt ist. Weil meistens ist es ja tatsächlich irgendwie Scrollrad oder Gehäuseteile, die irgendwie, wenn man drauf tritt oder so, halt brechen. Dann schicken wir die auch. Also bei uns kann man alle Ersatzteile bestellen und je nachdem, wie geschickt man halt ist handwerklich, ob man löten kann, dann kann man sich auch ein Kabel neu hinmachen, sonst das muss man sonst einschicken. Jeder kann eigentlich die Maus aufschrauben, eine Taste austauschen und wieder zuschrauben. Das kriegt, als unsere Erfahrung, kriegt jeder hin. Und das finde ich auch ganz schön, dass wir doch relativ viele Nachfragen haben, weil wie du sagst, ich glaube, Mäuse werden in der Regel nicht repariert, weil sie so günstig sind. Aber unsere Maus wird relativ oft doch repariert.
Wer sind denn eure Kundinnen und Kunden?
Das ist immer schwer zu sagen, weil wir über Internet verkaufen und dann sehen wir einfach Namen und Adressen. Also was ich sagen kann, ist, es ist über Deutschland verteilt, Land und Stadt auch relativ gleichmäßig, Mann, Frau gleichmäßig. Wir haben ein paar Firmenkunden, ab und zu größere Aufträge von der öffentlichen Beschaffung, was dann sehr freut, dass auch da die öffentliche Hand Vorbild ist und auch die eigenen Büros eben ausstattet mit fairen Computermäusen. Da würden wir uns allerdings noch etwas mehr wünschen. Und was wir auch jetzt in Zukunft eigentlich machen wollten, wo wir aber jetzt gemerkt haben, wir sind nicht das richtige Team, ist, dass wir einfach auch Firmen dazu gewinnen, ihre Nachhaltigkeit auch in ihren Büros auszuleben sozusagen und nicht nur Umweltpapier zu nehmen, sondern eben auch Geräte, die zertifiziert sind und faire Computermäuse.
Die Stadt München, die tut ja auch immer viel, zumindest nach außen hin, sagt sie, dass sie für den fairen Handel unterwegs ist. Hat die Stadt München schon mal von euch eine Maus gekauft?
Vielleicht mal eine Einzelmaus, aber die Stadt München ist da ehrlich gesagt ziemlich renitent.
Was für Mäuse habt ihr denn im Angebot? Da gibt es ja inzwischen auch verschiedene Modelle oder seid ihr dann habt ihr da ein Einheitsmodell?
Wir haben eigentlich ein Einheitsmodell. Wir haben eine Maus mit 2 Tasten Scrollrad und die Variante ist, dass das Scrollrad klickt und das gibt es dann in verschiedenen Farben. Das ist eben das Thema, das müsste halt wachsen und dafür müssten wir in die Öffentlichkeit gehen, mehr Marketing, mehr Vertrieb machen, damit es sich lohnt, also dass man verschiedene Produkte anbieten kann. Eben diese Palettenbreite schafft man nur, wenn man eine größere Community bedient, sage ich jetzt mal. Und das ist eben nicht unsere Stärke, da irgendwie groß rauszugehen und das ist die Idee mit dem neuen Team jetzt, dass da ein anderer Schwerpunkt gelegt wird. Und dafür brauchen wir eben aber auch die Rückmeldung von den Menschen. Ja, wir wollen das auch, weil sonst tut das neue Team sich auch schwer, da so viel Energie reinzustecken, ne? Wenn da eigentlich gar keine Rückmeldung kommt. Ja, wir wollen das. Dann fragt man sich auch, wofür mache ich es überhaupt?
Habt ihr auch eine Funkmaus?
Nee, haben wir nicht. Das hat auch verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass es, haben wir von mehreren gehört, die sich damit beschäftigen, dass das umwelttechnisch sehr bedenklich ist mit dem Sender. Also gar nicht, dass es funkt, sondern die Herstellung wieder, die Rohstoffe. Es gibt ja auch keinen blauen Engel für die Funkmaus. Das hat eben auch diesen Grund, dass da die vergebenen Institute Bedenken hatten. Und das andere ist, jetzt für ein kleines Projekt wie Naga IT ist es auch sehr teuer, das dann zertifizieren zu lassen fürs CE-Zeichen. Das braucht man bei der Kabelmaus nicht. Also es ist umweltfreundlicher und günstiger. Und unser Ansatz ist zu sagen, naja, also für Menschenrechte kann man ja vielleicht auch mal darauf verzichten, dass man jetzt die gewohnte Funkmaus hat. Weil im Grunde hat eine Kabelmaus jetzt nicht für die meisten Menschen die Einschränkung, dass sie nicht damit arbeiten können. Das ist mehr so eine Präferenz. Und da müssen wir natürlich auch als KonsumentInnen ein bisschen gucken, wie verwöhnt sind wir und ist es wirklich wert, dafür auf Menschenrechte zu verzichten, dass man seine breite Produktpalette hat, dass es genau auf meine Handform passt, dass es genau meine Farbe ist, dass es genau die Technik hat, Kabel oder nicht Kabel, was ich mir jetzt einfach mich dran gewöhnt habe, ob man da nicht auch ein bisschen Abstriche machen kann und dafür dann eine gerechte Produktion ermöglichen kann.
Dann, ja, ihr hofft, dass ihr das übergeben könnt. Es läuft eine Kampagne, gerade du hast es erwähnt, von Fair IT Yourself, wo es natürlich auch ums Geldsammeln, Einsammeln geht oder ums Mäuseverkaufen geht, damit der Weiterbetrieb, so habe ich das verstanden, dass es weitergeht, einfach gewährleistet ist. Je mehr Mäuse verkauft werden natürlich, desto besser. Wenn das jetzt nicht zustande kommt, macht ihr dann euren Laden wirklich dicht, ich sage mal so?
Ja, dann kommt die Abrissbirne sozusagen. Dann sind alle Mäuse, die noch da sind, wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Der Rest wird vielleicht einfach weggeschmissen. Aber auch so als Zeichen so ein bisschen, ja. Die Bilder sind ein bisschen depressiv an vielleicht. Manchmal muss man auch die Realität akzeptieren.
Und was macht das Team von Naga IT, wenn das Team nicht mehr für Naga IT tätig ist?
Wir verstreuen uns sozusagen, also privat nicht, aber schaut, was er sie halt weitermacht. Wir sind auch schon am Abbauen sozusagen, weil wir wissen ja, dass wir aufhören wollen. Und genau, wir haben schon stark reduziert und schauen uns schon um. Also ich persönlich verschiebe es auf nach der Maus sozusagen, weil ich jetzt gerade einfach das gut machen möchte und da auch viel von meinen Kapazitäten reinsteckt, dass eine gute Übergabe hinzukriegen und eben die Kampagne gut zu unterstützen und ja, nochmal zu schauen, Leute dran zu erinnern, hey, wir brauchen die Unterstützung der Gesellschaft, wenn es faire IT geben soll. Und deswegen ist es wichtig, jetzt Mäuse zu kaufen oder Bausätze oder was zu spenden.
Soweit Susanne Jordan, Gründerin von Naga IT. Um die Schwierigkeiten, faire IT zu produzieren, wirklich zu verstehen, genügt ein Blick auf das erwähnte Schaubild zur Lieferkette der Maus auf der Internetseite www.naga-it.de. Naga-it.de. Schaut es euch an. Über die Bemühungen, NachfolgerInnen für Naga IT zu finden, kann man sich beim Verein Fair IT Yourself informieren. Ein neues Bündnis, vereint unter dem Dach von Fair IT Yourself, will Produktionsmittel und Lagerbestand von Naga IT übernehmen, um Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit neu auszurichten und die nachhaltige Maus so in die Zukunft zu führen, so die aktuelle Situation rund um die Maus. Mehr Informationen gibt's unter Fair IT Yourself, also fairityourself.de.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Ihr habt LoRa München auf der 92.4 eingeschaltet und hört eine Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt geht es weiter mit einem Unverpackt-Laden in Unterföhring, UFG, Unverpackt fair gemeinsam heißt er. Und ich bin dort vorbeigeradelt und habe mit Markus Dimmer gesprochen. Er sitzt im Vorstand der Genossenschaft Unterföhring Mitternand EG, die den Laden betreibt. Untergekommen ist der Laden im Bahnhofsgebäude der S-Bahn-Station Unterföhring. Und darin finden sich nicht nur die Produkte, sondern auch ein kleines, gemütliches Café. Dort haben wir uns zum Gespräch niedergelassen. Und bevor wir zum Interview kommen, hören wir erst einmal, warum eine Kundin hier einkauft und warum eine Mitarbeiterin hier arbeitet.
Ich finde es einfach ein bereicherndes Arbeiten. Ich finde es eine gute Idee. Ich mag die Philosophie, die dahinter steckt. Und ich bin eigentlich seit Beginn dabei. Und macht nach wie vor Spaß.
Also ich kaufe gerne im Unverpacktladen ein, weil ich es viel ästhetischer finde, wenn die Sachen in Gläsern sichtbar sind und viel ansprechender und auch natürlich um die Müllvermeidung, ganz klar.
sagt die Kundin im Unverpacktladen. Vorstand Markus Dimmer habe ich dann als erstes gefragt, wie es zur Gründung der Genossenschaft vor fast 5 Jahren gekommen ist.
Es war eine Bürgerinitiative, kann man sagen, die sich da gefunden hat, um diesen Laden zu betreiben. Und aus einer fixen Idee auf einem Treffen der Initiative ist dann am Ende dieser Laden entstanden durch viel ehrenamtliches, gemeinsames Engagement. Deswegen eben auch das gemeinsam im Namen. Weil hier denke ich schon, das Besondere ist, dass wir wirklich alle da an einem Strang ziehen und eben ganz viele Leute hier involviert sind. Und der Antrieb war halt für viele oder ist auch weiterhin für viele eben einen Laden zu schaffen, der die Werte, die wir für uns definiert haben, auch umsetzt. Also mein Unverpackt kommt eben vor allem daraus, dass wir eine Alternative haben wollen zu einem konventionellen Laden, die nachhaltiger ist. Und da ist eben Unverpackt auch ein wichtiger Punkt, aber auch genauso, dass eben die Bedingungen, wodurch Produkte produziert werden, fair sind. Und auch unser Sortiment ist durchweg bio. Also das ist, sind eben so die Kernbestandteile.
Du hast gesagt, ausgegangen ist das Ganze von einer Bürgerinitiative. Wer sind und wer waren die Leute und was habt ihr für eine Organisationsform gefunden schließlich?
Ja, also wir haben Leute aus, natürlich viel aus Unterföhring, aus dem Ort, wo wir hier ansässig sind, gefunden, aber auch aus den Nachbargemeinden, aus München, aus Ismaning, die einfach irgendwie Interesse an dem Thema hatten. Zum einen eben Interesse daran, was Eigenes aufzubauen hier, eine Alternative zu schaffen und selbst auch dabei zu sein, mitzubestimmen. Und eben auch die Möglichkeit hier zu einem nachhaltigen Einkaufen auch zu schaffen, die es eben bisher vor Ort eben auch nicht gegeben war.
Die Organisationsform ist welche jetzt?
Wir sind als Genossenschaft organisiert. Wir haben etwas über 250 Mitglieder in der Genossenschaft mittlerweile, die natürlich gerade am Anfang sehr wichtig waren, um den Laden, um einfach das Kapital auch zu stemmen für den Laden und die Anschubfinanzierung sozusagen zu leisten. Aber auch viele der Genossen sind weiterhin involviert, bringen sich ein auf verschiedenen Wegen und davon lebt der Laden eben auch weiterhin.
Wie schaut denn das Angebot im Laden aus? Da muss man natürlich jetzt nicht jedes einzelne Produkt nennen, aber so mal so einen groben Überblick, wenn du geben könntest, wäre gut.
Ja, also wir haben von Anfang an eigentlich immer die Strategie gehabt, dass wir versuchen wollen, ein Vollsortimenter zu sein. Natürlich ist aufgrund der Gegebenheiten hier vor Ort, der Laden ist nicht besonders riesig, von daher können wir natürlich nicht wirklich alles anbieten. Aber das Ziel war und ist immer, dass man seinen Einkauf hier alleine mit unserem Laden bestreiten kann, dass natürlich manche exotischeren Dinge vielleicht nicht zu finden sind, ist klar, aber wirklich die Standardprodukte sind alle da, von Milchprodukten, frisches Obst und Gemüse haben wir immer da, über eben diese klassischen Trockensortimente, die man natürlich mit dem Unverpacktladen verbindet, Pasta, Reis und so weiter, aber wir haben auch vieles an Snacks, Süßigkeiten und so, Konserven auch, also die sind bei uns eben in aller Regel dann in Pfandgläsern, also auch so Dinge wie Passata, Senf, Gurken, was man alles so kriegt, normalerweise in Einweggläsern, haben wir in Mehrweggläsern da und haben auch darüber hinaus eben noch, also abgesehen von unserem Food-Sortiment, eben auch Non-Food, also auch allerlei Dinge für den Alltag, die man sonst so brauchen kann, Putzmittel, Reinigungssachen, Waschmittel, Kerzen, also ganz querbeet, was man halt vielleicht sonst noch so gerne mitnimmt, wenn man hier im Laden ist und was eben auch aus unserer Sicht einen Mehrwert bringt, also im Sinne von, das ist ein Produkt, was eben besonders nachhaltig ist und besonders ist vielleicht auch in der Verpackung. Also klar achten wir natürlich schon alleine wegen unserem Namen immer darauf, dass Dinge möglichst natürlich unverpackt sind, beziehungsweise halt in Verpackungen, die besonders nachhaltig sind, Pfandsysteme zum Beispiel und Ähnliches.
Als ich bei euch auf die Internetseite geschaut habe, habe ich mir auch gedacht, du hast jetzt Vollsortimente erwähnt, das ist ja so ein Betrieb wie Edeka, Rewe etc. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich kann ich da alles, was ich zum täglichen Bedarf brauche, bei euch eigentlich bekommen. Wir machen nachher noch einen kleinen Rundgang und du erzählst so ein bisschen, wie so ein Unverpacktladen funktioniert. Jetzt wollte ich noch fragen, wer stemmt den Laden? Wie habt ihr euch organisiert?
Genau, also wir haben aus der Genossenschaftsstruktur heraus einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Ich bin Teil des Vorstandes aktuell und ansonsten haben wir den Vorstandsaufsichtsrat sind ehrenamtlich tätig. Darüber hinaus haben wir aber Hauptamtliche, also Angestellte, die im Laden verkaufen. Und wir haben viele Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, je nachdem, die so ein bisschen im Hintergrund auch einfach mithelfen bei bestehenden Aktionen. Wenn wir vielleicht den Laden umdekorieren, Social Media oder ähnliche Sachen, spezielle Events, die wir stemmen. Da gibt es immer viele andere helfende Hände noch abseits von Vorstand und Mitarbeitern. Aber das ist so ein bisschen die grobe Struktur, ja.
Kannst du da Zahlen nennen, wie viele Angestellte, wie viele Ehrenamtliche? Nur so Pi mal Daumen.
Ja, also wir haben so 6 bis 8 Angestellte in der Regel. Ich sehe natürlich immer mal über die Zahl, oder hat über die Zeit immer ein bisschen gewechselt, aber genau das ist so der grobe Rahmen. Vorstand und Aufsichtsrat sind wir auch so mal 5 bis 8. Das heißt auch gewechselt über die Jahre ein bisschen und eben Mitglieder insgesamt der Genossenschaft 250, aber ich würde sagen, so wirklich der Kern der Aktiven sind so 20 bis 30 in dem Dreh. Ist natürlich auch, weil jeder bringt sich halt ein, je nachdem wie er Zeit hat auch, mal mehr, mal weniger, ganz unterschiedlich. Jeder hat natürlich auch unterschiedliche Kenntnisse, Fähigkeiten, die er einbringt. Also wir haben auch so eine Gruppe, die sich beispielsweise um Geräte kümmert, die gerne da halt repariert oder Dinge hier im Laden erneuert. Also ganz unterschiedlich.
Ihr habt ja im Namen den Begriff Fair stehen. Du hast auch erwähnt, dass ihr auf die Produktionsbedingungen schaut. Inwieweit schaut ihr auf Bio, inwieweit schaut ihr auf Regionalität etc.? Auf was achtet ihr beim Einkauf?
Ja, sind schon die wichtigsten Punkte genannt im Grunde. Eigentlich ist unser komplettes Sortiment Bio. Es gibt nur 2 kleine Ausnahmen. Das heißt, wir sind 95% oder sowas. Das sind Bioprodukte, die wir anbieten. Dann gibt es natürlich Produkte, wo Fairness auch eine besondere Rolle spielt. Also beispielsweise Kaffee, Schokolade oder ähnliches. Da kennt man das ja auch, dass es so Fairtrade-Siegel und sowas gibt. Das ist jetzt nicht bei allen Produkten wichtig, aber bei denen, wo es eben diese Siegel gibt, wo eben es auch Probleme gibt im konventionellen Bereich, achten wir natürlich da sehr darauf, dass wir faire Produkte haben, wo das eben möglich und sinnvoll ist. Und klar, wir achten auch darauf oder wünschen uns natürlich auch, dass wir möglichst auch regionale Produkte anbieten. Das ist nicht immer so leicht, weil wir ja eben auch diese anderen Anforderungen haben. Also Bio zum Beispiel ist dann auch nicht immer so leicht zu bekommen ums Eck, sage ich mal. Aber genau, also wir haben natürlich jetzt gerade so diese alltäglichen Sachen, Eier und auch bei Obst und Gemüse, zumindest halt der Teil, der hier gut anzubauen ist und hier zu bekommen ist vor Ort, den versuchen wir dann schon immer auch hier zu bekommen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass eben vielerlei Obst und Gemüse und andere Dinge halt auch einfach hier nicht zu bekommen sind oder zumindest halt nicht ganzjährig. Und wir bemühen uns zwar schon, das Sortiment auch saisonal aufzustellen, also jetzt nicht Dinge anzubieten, die dann von Übersee her geflogen werden, weil sie halt da gerade hier keine Saison haben. Das gibt es bei uns nicht, aber natürlich so Dinge wie Bananen oder so gibt es natürlich schon meistens. Also das muss man, oder Orangen, das sind halt so Sachen, die einfach erwartet werden und wo wir uns auch am Ende des Tages nicht in der Position sehen, die Kunden jetzt zu belehren sozusagen und nur zu sagen, okay, es gibt halt jetzt nur Grünkohl und was halt gerade Saison hat, weil dann gehen die Leute halt eben woanders hin und kaufen es dort und wir sind halt der Meinung, wir bieten sozusagen die nachhaltigste Alternative und genau, der Kunde entscheidet am Ende ja trotzdem. Also wir sind nicht dafür da, sozusagen den Kunden zu erziehen in dem Sinne, das wollen wir auch nicht. Also wir bieten die beste Alternative aus unserer Sicht. Und hoffen natürlich, dass die Leute dann möglichst viel natürlich auch bei uns kaufen. Aber klar, es ist natürlich immer eine individuelle Abwägung dann auch. Man hat seine Routinen und so weiter.
Aber ich habe auf der Internetseite gelesen, ihr bietet wegen der Nachfrage anscheinend auch jetzt regelmäßig Fleisch an, aber nicht jeden Tag. Oder wie verhält sich das?
Fleisch ist tatsächlich spannend. Wir hatten vor Gründung oder vor Eröffnung des Ladens da auch innerhalb der Mitglieder eine Abstimmung sozusagen, was sich die Mitglieder wünschen und dort ist eben rausgekommen, dass wir Fleisch anbieten, aber eben nicht sozusagen immer und jeden Tag, sondern halt immer mal wieder. Also gerade bei den Paninis zum Beispiel gibt es eben immer eine Option Salami und eben auch in anderen Kontexten immer mal wieder. Wir haben zum Beispiel jetzt am Sonntag hier ein Jazz-Event, wo wir das Catering dazu anbieten. Da wird es dann Bio-Weißwürst geben. Also es gibt eben immer mal wieder auch Fleisch, aber wir wollen da schon auch ein bisschen, also es war eben der Wunsch der Genossen, da nicht zu sehr reinzugehen, auch nicht zu viel dort anzubieten. Ne?
Wie schaut es preislich aus? Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen teurer als ein, bleiben wir bei dem Wort, Vollsortimenter. Kannst du da so eine Prozentzahl nennen oder so ungefähr sagen, wie viel teurer?
Also das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Jetzt zu einem, sag ich mal, Dens oder Alnatura oder was man so kennt an Bio-Supermärkten, gibt es eigentlich keinen Preisunterschied. Also jetzt bei Obst und Gemüse oder Ähnliches haben wir uns das schon öfter angeschaut und es war im Grunde gleich. Teilweise sind es auch die gleichen oder ähnliche Lieferanten, also nicht, natürlich nicht bei allem, aber bei manchen Produkten. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied, was natürlich schon immer wieder ein Unterschied ist, wenn wir halt Produkte anbieten, die es im klassischen Handel so nicht gibt. Also beispielsweise eben, wenn wir Konserven haben im Pfand, dann hat der Hersteller eben das speziell für uns halt eingeführt, also nicht nur für unseren Unverpacktladen, sondern für die Unverpacktläden insgesamt. Es gibt ja in Deutschland ein paar hundert und da ist es dann schon häufig so, dass es im Vergleich zu der Option, die man vielleicht im Edeka, Rewe, wo auch immer findet, dann halt teurer ist, weil die einfach noch nicht so skalieren können, diese Produkte. Ja. Also ich glaube, dass es ein Übergang ist, dass es sicherlich auch dann irgendwann die Preise auch kompetitiver werden für diese Hersteller. Und man sieht es auch bei vielen Produkten. Also wir haben auch Produkte gerade so im Drogeriebereich, die es anfangs nur bei uns gab, die halt eine spezielle nachhaltige Verpackungsform haben, die es aber dann irgendwann auch zu DM oder irgendwo hin schaffen und dann irgendwann sind die Preise dann halt auch sozusagen überall wettbewerbsfähig. Aber anfangs, wenn sie halt so ein neues Produkt haben und wir das erstmal halt nur bei uns ist, dann ist das halt noch, häufiger wird das noch in einer Art Manufaktur hergestellt, noch nicht so richtig auf industriellem Maßstab und dann sind die Produkte halt noch teurer, absolut. Also da, aber da ist wirklich, muss man sehr differenziert schauen und ich würde wirklich behaupten, dass das Standardsortiment absolut wettbewerbsfähig bepreist ist. Ja, aber es gibt natürlich immer, man wird immer wieder mal spezielle Sachen finden, die, wo man dann doch vielleicht ein bisschen stockt, weil es halt doch deutlich teurer ist, aber da ist dann halt immer irgendwas Besonderes dran und das hat dann halt seinen Preis. Ja.
Ihr seid im Bahnhofsgebäude von der S-Bahn-Station Unterföhring. Guter Standort?
Also wir haben vor Eröffnung gedacht, das wäre ein sensationeller Standort. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass durch Corona und alles sich jetzt doch sehr viel wegverlagert hat vom Bahnhof. Also es ist hier deutlich weniger Durchgangsverkehr als früher. Die Büros, die großen Büros hier anliegen, sind auch nur zu einem Bruchteil gefüllt teilweise, was man schon merkt. Also wir haben vor Eröffnung so ein bisschen Feldforschung hier betrieben und merken jetzt schon, dass deutlich weniger los ist am Bahnhof, aber haben uns da eben halt auch drauf eingestellt. Also wir sind tatsächlich trotz des Bahnhofs relativ wenig auf Laufkundschaft fokussiert oder angewiesen, sondern haben unser Modell eben doch sehr stark auf Stammkunden ausgerichtet und auch in der Gastronomie haben wir uns jetzt deutlich stärker auf Außerhausverköstigungen ausgerichtet, als dass die Leute wirklich vorbeikommen und hier essen. Ich meine, das gibt es natürlich und das bieten wir auch gerne an. Aber tatsächlich, wie gesagt, ist die Nachfrage größer, dass eben Firmen, Gemeinden, wer auch immer bei uns Essen bestellt und wir es hinliefern, als dass tatsächlich hier ein großer Durchgangsverkehr ist am Bahnhof. Ja.
Jetzt machen wir vielleicht einen kleinen Break und gehen mal durch den Laden und du sagst uns ein paar Sachen, was es alles hier zu sehen gibt und ihr seid ein Unverpacktladen, auch noch mal ganz kurz erklärst, was man mitnehmen soll, wie das funktioniert, etc. etc.
Lora München, 92,4.
Und jetzt führt uns Markus Dimmer durch den Unverpacktladen im Unterföhringer Bahnhof. Also wir sind jetzt im überdachten Bahnhofsgebäude. Da habt ihr Sitzgelegenheiten für das Café und das Gemüse wird hier angeboten. Irgendwas, was da besonders erwähnenswert ist, da hinten sehe ich, stehen Glasbehälter, die sind zum Mitnehmen oder wie funktioniert das?
Genau, also wir haben jetzt hier in der Bahnhofshalle eben unser Obst und Gemüse, wie vorhin schon gesagt haben, ist es regional nach Möglichkeit und ändert sich eben auch saisonal immer mal wieder. Und was hier eben auch besonders ist, ist, dass wir eben diesen großen Korb haben mit Gläsern und Gefäßen. Es gibt hier auch nochmal einen ganzen Haufen anderer Gefäße verschiedenster Art, die man sich nehmen kann. Also das meiste davon wurde sozusagen gespendet von anderen Kunden, die die Gläser oder Schachteln oder was auch immer über hatten. Das heißt, es ist natürlich ideal oder der Musterkunde hat natürlich all seine Gefäße dabei, hat die schön beschriftet, weiß genau, was er will, aber wie wir alle wissen, ist das nicht immer so. Also zumindest mein Einkauf läuft oft anders ab. Dann ist es natürlich praktisch, wenn es vor Ort eben auch Gefäße gibt. Also man kann sowohl hier diese Gefäße von den Kunden sich nehmen oder wir haben auch Gefäße zum Leihen selbst. Also Gläser, Pfandgläser sozusagen, also unsere eigenen Pfandgläser. Und es gibt auch verschiedenste, ja, Tüten, Sackerl, was auch immer, was man käuflich erwerben kann. Genau. Also man hat immer irgendeine Möglichkeit, auch wenn man jetzt unvorbereitet vorbeikommt, hat man immer irgendeine Möglichkeit, das mitzunehmen. Da sorgen wir schon für und da haben wir vielerlei Tipps auch, was für welches Produkt vielleicht am meisten Sinn macht. Ich meine, wenn man da mal ein bisschen experimentiert mit, kriegt man das auch selber relativ schnell raus, was jetzt Sinn macht. Ich meine, Gläser sind natürlich insofern gut, dass nichts drankommt. Die schirmen gut ab, aber sind jetzt natürlich relativ schwer. Das heißt, man muss dann halt immer so ein bisschen schauen. Dann ist vielleicht für ja besonders große Volumina dann besser. Man hat so einen Sackerl oder so, dass man das da reinfüllt. Also genau.
Dann gehen wir doch jetzt mal zum Getreide und schauen uns mal an, was es da alles gibt und was da... Naja gut, das sind so, wie nennt sich sowas, so ein Behälter?
Also wir haben unten hier die GN-Behälter, nennen sich die. Und da kann man dann eben, yes. Also hier haben wir zum Beispiel Lasagneblätter, die kann man dann einfach selbst in seinen Sackerl sozusagen überführen. Wir haben hier verschiedene Zangen und Gerätschaften, mit denen man das bewerkstelligt. Und wir haben halt auch die großen Glascontainer, das sind eben diese, wie man sie bei den Unverpacktläden immer sieht und kennt, auch ja, sehr dekorativ und dann bunt befüllt im Idealfall. Man sieht ja auch hier, dass wir beispielsweise Linsen und so weiter in verschiedensten Farben haben. Und ja, alles an Getreide, an Reis, an Nudeln, was man sich so vorstellen kann.
Und unten ist ein Hebel und dann passiert, da zapfe ich mir praktisch wie beim Bier dann mein Getreide.
Genau, also ich habe meinen Behälter dabei, den muss ich dann drunter halten und dann kann ich das entsprechend da rausbekommen, einfach den Hebel ziehen und dann fließt es meistens. Es gibt so ein paar Produkte, wo es manchmal ein bisschen stockt, da kann man dann mal nachhelfen und das ist aber in aller Regel relativ leicht.
Und was sind das da unten für große, wirklich große Fässer, nenne ich die jetzt mal?
Diese großen Weißblechfässer, das sind unsere Vorratscontainer. Also da haben wir unsere Produkte gelagert. Wir haben auch unten noch einen Keller, wo wir noch ein größeres Lager haben. Aber wir schauen, dass wir nicht wegen jedem Produkt runterlaufen müssen und lagern daher auch einen Großteil hier. Wir haben auch, das sieht man da vorne ums Eck, wir haben auch noch statt diesen Weißblech haben wir auch noch verschiedenste Plastikeimer. Das sind Pfandeimer, das heißt, wir bekommen die gefüllt von unseren Lieferanten und schicken die dann wieder zurück, wenn sie leer sind und sie befüllen sie dann wieder neu. Also das ist sozusagen auch eine nachhaltige Art, wie die Sachen zu uns kommen. Häufig kommen sie auch halt in großen Säcken zu uns. Was eben auch ein großer Unterschied ist, im Einzelhandel kommt es halt in 100, 200 Gramm Päckchen und bei uns kommt es dann halt als 25 Kilo Sack oder so an, was natürlich auch Verpackungsmüll stark reduziert. Also insgesamt ist es bei den allermeisten Produkten ja 90% oder mehr an Verpackungsmüll, den man sich einspart auf der Weise.
Ich lese es mal kurz vor, was es hier alles gibt, damit die Hörerinnen auch einen Überblick bekommen. Das ist Couscous, Goldhirse, Quinoa, Bulgur, Buchweizen, Reis, verschiedene Formen, Arten, Sorten, so muss ich sagen, Linsen, Soja, Schnetzel, Sonnenblumenhack, Biodinkel, Hafer, Kidneybohnen, Kichererbsen, weiße Bohnen. Schon eine ganze Menge. Was haben wir jetzt hier?
Hier haben wir allerlei Backutensilien. Ist jetzt ja noch nicht so die Hauptbackzeit, aber ist bei uns auch ganzjährig möglich, alles an Backutensilien zu bekommen, was man braucht. Oder auch kann man ja auch Sonnenblumenkerne und so weiter. Leinsamen kann man ja auch ins Müsli machen, je nachdem, wie man das gerne hat. Genau, wir haben hier direkt an hinter der Kasse sozusagen auch unser großes Sortiment an Süßem und Snacks, also von hier die Himbeeren und Erdbeeren, gefriergetrocknet, sind sehr beliebt tatsächlich. Über alles mit Schokolade zu Gummibärchen, Nüsse auch in alle möglichen Geschmacksrichtungen geröstet und mit Aromen versehen und ähnliches. Also da gibt es auch einige, die sehr süchtig machen sind.
Geheimtipp, was ist das Beste?
Also für mich sind diese Currynüsse am besten tatsächlich. Ja.
Okay, also die Empfehlung auf Currynüsse. Da drüben sehe ich das Müsli und Cornflakes gibt es auch. Aber nicht nur, sondern was haben wir hier? Crunch Müsli, Frühsportfreunde, Granola, Hafer, Schokomüsli, Basismüsli und so weiter. Okay, selbes System wie gerade eben. Dann kommen wir zu... Das sind Streichs oder was ist das?
Wir haben verschiedene Brotaufstriche hier. Also die sind hier auch im Pfandglas eben, wie man sieht. Und genau, es gibt aber auch hier in dem Segment noch alles Mögliche von Tomaten gestückelt über Senf, Dressings und so weiter. Oder halt auch so diese klassischen Konserven, Mais, Kidneybohnen, Kichererbsen und so weiter halt vorgekocht sozusagen, wenn man eben schnell kochen möchte. Und dann hat man die Sachen zur Hand. Genau, und eben vieles von den Dingen sind eben in extra Pfandgläsern. Im Grunde ganz häufig die gleichen Produkte, die Hersteller eben für uns oder für die Unverpacktläden nochmal speziell in Pfandgläser abfüllen und dann können sie über das ganz normale Pfandsystem zurückgegeben werden. Das hier sind einfach so Joghurtgläser, wie man die aus dem Supermarkt kennt, die halt für in dem Fall Mais, aber auch für vieles andere dann benutzt werden und ganz normal über das Pfandsystem dann laufen.
Das ist Öl, habe ich gesehen, auch zum Abfüllen. Hier gibt es Gewürze. Wie packe ich mir die ein? In so kleinen, muss ich mir die selber abfüllen oder stehen die schon?
Nee, das sind einfach Tester von den Gewürzen, die wir da haben, die kleinen. Aber es läuft im Grunde wie bei den anderen Dingen auch. Man nimmt ist natürlich ein kleines Gefäß, weil so viel Gewürz braucht man in der Regel nicht. Füllt das ab und dann geht es weiter. Hier unten haben wir auch noch eine ganze Reihe an Tees, alles Mögliche. Kaffee haben wir auch, Kaffeebohnen oder gemahlen. Genau, da arbeiten wir hier mit einer Rösterei auch in München zusammen, die den Kaffee für uns liefern.
Dann hier gehen wir mal zur Kühltruhe oder nee, wie sagt man dazu? Mir fehlen immer die richtigen Begrifflichkeiten dafür.
Ja, Milchproduktbereich, aber es ist natürlich auch noch diverses, was streng genommen nicht unter Milchprodukte fällt. Aber ja, jetzt ist heute schon ein bisschen geräubert, aber im Großen und Ganzen haben wir ja eigentlich alles an Milchprodukten, was es sonst auch so gibt. Joghurt, Butter, Sahne. Genau, Milch in verschiedenen Sorten, Hafermilch auch und Käse, an verschiedenste Käse, die man hier entweder, also von uns quasi vorab gefüllt, das sind unsere eigenen Pfandgläser, einfach so mitnehmen kann. Oder wir haben eben da natürlich auch von allem noch mehr da und können die eben je nach Wunsch dann auch in eigene Gefäße der Kunden einfüllen oder Käsepapier oder. Also gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Da muss man immer ein bisschen auch schauen, wie sich bei einem selbst dann am besten hält, wie man das am liebsten mag. Aber genau, wir haben gemerkt, dass eben, wenn wir es vorab füllen, doch mehr Leute es dann mitnehmen, als wenn wir es jetzt nur so anbieten, dass man mit seinem eigenen Gefäß kommen muss. Von daher gibt es beide Möglichkeiten.
Okay, dann stehen wir gleich daneben, gibt es den Wein und das Bier und Säfte. Da fällt mir auch gleich das Zeichen auf, das Mehrwegzeichen. Sind das auch Bioweine? Ja.
Genau, das sind alles Bio-Weine und tatsächlich auch im Mehrweg. Bei Wein ist es tatsächlich so, also anders als bei Bier, dass es ja im konventionellen Handel keinen Wein in Pfandflaschen gibt. Hier haben wir aber glücklicherweise eben einen Abfüller gefunden, der das für die Unverpacktläden macht und liefert. Die sind auch sehr lecker, kann ich nur empfehlen, die Weine. Und genau, es ist schon, ja, wie bei auch vielen anderen, ja, hier eben das entscheidende Merkmal, dass es eben also nicht nur Bio ist, sondern eben auch im Pfand kommt zu uns.
Gehen wir mal zur Theke. Da gibt's Brot, Gebäck, Paninis, Kuchen, Quiche, Granatsplitter.
Genau, also wir haben hier einen Teil des Sortimentes, wird von unserem Bäcker geliefert, der also uns Brot, Semmeln und so weiter bringt. Auch so hier eben Croissants, Granatsplitter und diese kleinen Teilchen sind auch vom Bäcker. geliefert. Wir haben aber auch einen großen Teil des Sortiments hier, also fürs Café oder auch fürs Bistro, die wir selbst machen. Also die Kuchen sind von uns selbst gemacht und auch die Mittagsgerichte. Also wir haben meistens verschiedene Arten Quiche, wir haben Panini und wir haben auch Suppen und Eintöpfe, die wir ja als Bistro sozusagen Mittagstisch anbieten. Wird auch gerne genommen, aber wie gesagt, aber auch durchaus für To go oder eben auch, dass wir das eben größeren Mengen auch liefern zu den Kunden. Das hat sich auch gut etabliert. So nach Corona und Ähnlichem haben wir da immer mehr auch Anfragen bekommen dafür.
Jetzt sind wir gleich neben der, vermute ich mal, Haushaltsabteilung. Kann ich das so nennen hier?
Also wir nennen es Non-Food, was nochmal ein bisschen breiter wahrscheinlich gefasst ist. Aber im Großen und Ganzen sind viele so klassische Drogeriesachen hier. Also von Seifen, Deos, Handcreme, Shampoo und so weiter.
Und Kondome.
Genau, Kondome natürlich, bis zu Putzmitteln, Waschmittel, zum Abfüllen, Klopapier, alles Mögliche. Also was man halt so im täglichen Bedarf braucht, findet man eigentlich. Klar, es ist ein bisschen unterschiedlich, wie besonders die Produkte vielleicht sind oder auch die Verpackung. Wir versuchen da schon immer zu schauen, was es auch immer wieder Neues gibt, Spannendes. Ich meine, so Sachen wie festes Shampoo oder Ähnliches ist relativ weit verbreitet ja schon. Also es ist nicht so besonders, aber trotz allem gibt es ja immer wieder Neuheiten und spannende Sachen und genau.
Was ist denn, ihr habt hier noch eine, schaut aus wie eine Kinderecke.
Hier sind ein paar Kindersachen, genau, Bücher, verschiedenste nachhaltige Verpackungsformen, also für zum Beispiel die Brotzeitbox, um was mit ins Büro zu nehmen oder in die Schule oder wie auch immer, Getränkeflaschen, klassische To-Go-Kaffeebecher zum Wiederverwenden und Ähnliches. Also versuchen natürlich da schon auch die Möglichkeiten zu geben, solche Sachen bei uns auch zu erwerben, die sie dann auch mit uns nutzen können, genau.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Nach dem kleinen Rundgang gehen wir zurück zur Kaffeeecke im Laden mit drei Tischen, Bänken, Stühlen sowie einer kleinen Couch und sprechen mit Markus Dimmer über die Bildungsarbeit des Unverpacktladens. Zunächst aber geht es noch ums Catering und das Angebot im Café.
Wir haben Quiche immer da, wir haben Suppen, wir haben Eintöpfe, Paninis, das ist so unser Grundkonstrukt und also fürs Bistro, für mittags und dann haben wir eben noch Kaffee und Kuchen für nachmittags im Angebot. Ja, wie gesagt, wird ganz gut und gerne angenommen.
Du hast ja Außerhausverpflegung angesprochen, Catering macht ihr auch. Ist das so ungefähr das, was es auch im Café gibt, was ihr da?
Im Großen und Ganzen ja, wobei wir tatsächlich bei den Catering, bei der Außerhausverpflegung noch andere Dinge auch umsetzen können, weil wir da nochmal andere Möglichkeiten haben, wenn wir eben wissen, wir haben eine bestimmte Anzahl an Gerichten, die wir auf jeden Fall verkaufen können, dann haben wir da auch nochmal andere Möglichkeiten und können nochmal andere Gerichte auch kochen und gehen da auch durchaus gerne auch auf die Wünsche der Kunden ein. Also wir haben hier eben erfahrene Köche, die da vieles drauf haben und im Zweifel da sich auch anpassen können an die Wünsche. Also da gehen wir auch drauf ein.
Jetzt kommen wir mal weg von Essen, Trinken. Ihr macht auch noch Bildungsarbeit. Wie schaut eure Bildungsarbeit aus? Was ist da euer Anliegen?
Ja, also das war eigentlich von Anfang an geplant und auch von Anfang an mitgedacht, dass wir nicht nur sozusagen den Laden als Angebot haben wollen für die Produkte, sondern dass wir eben auch eine Plattform sein wollen für Bildung. Es kommt eben gerade auch daher, dass wir viele Genossen haben oder auch Engagierte, die ja auch aus dem Bildungsbereich kommen, denen das natürlich auch ein Anliegen war und die sich eben dann auch diese verschiedenen Angebote ausdenken, die wir haben. Also wir haben schon sehr viel Schulklassen hier gehabt beispielsweise, für die dann altersgerecht hier verschiedene Angebote gemacht werden. Klar, von was ist ein Unverpacktladen über verschiedene Nachhaltigkeitsthemen, die man da besprechen kann, auch immer entsprechend aufbereitet für die Zielgruppe. Genau, das ist so der Kern des Bildungsangebots bisher, aber wir werden das sicherlich auch noch weiter entwickeln und bin gespannt, was da noch an anderen neuen Ideen und weiteren Konzepten dann noch gemacht werden. Ja.
Kommen wir zum Schluss. Wie läuft's hier am Bahnhofsplatz mit dem Unverpacktladen? Funktioniert das Ganze? Das gibt's ja schon einige Jahre. Was ist so dein Eindruck?
Seit 4 Jahren gibt's den Laden, ist der Laden auf. Es war sicherlich keine einfache Zeit, also gerade auch mit Corona und Krieg und Inflation und so weiter. Sicherlich viele Herausforderungen, die wir hatten, die wir aber, glaube ich, auch sehr gut gemeistert haben. Es ist halt dadurch, dass wir als Genossenschaft organisiert sind, natürlich alles, also die Entscheidungsprozesse im Zweifel vielleicht auch ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube, dass es auch sein Gutes hat, dass sich viele Leute einbringen können und auch tun. Viele Ideen gibt, die wir gar nicht alle umsetzen können. Aber ja, ich glaube, dass wir es insgesamt als Genossenschaft gut geschafft haben, die Herausforderungen, die alle da waren. Das war jetzt auch für viele für uns ganz, ganz neu gewesen, also einen Laden zu managen, zu führen. Und ich glaube, dass wir das gut hingekriegt haben. Und genau, der Laden, wie gesagt, hat sich jetzt seit 4 Jahren hier gut gehalten und ich hoffe natürlich, dass es auch weiter so sein wird. Bin da auch guter Dinge, aber genau, es werden sicher auch weiter Herausforderungen geben, die wir meistern müssen. Und genau wie der Name sagt, wenn wir das gemeinschaftlich probieren und angehen.
Und wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch in der Nähe wohnen und Lust haben, da vielleicht mitzuarbeiten, oder euch zu unterstützen, das kann man ja einmal, indem man Genosse, Genossin bei euch wird oder ehrenamtlich mitarbeitet, oder? Welche Leute sucht ihr denn für die ehrenamtliche Mitarbeit?
Genau, also das sind die Optionen. Ich meine, davon abgesehen natürlich, dass fleißig einkaufen auch immer super ist. Genau, davon abgesehen, ja, ehrenamtlich kann man sich engagieren. Es sind eigentlich keine speziellen Anforderungen, die man da erfüllen muss. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass jeder irgendwelche Talente hat und irgendwelche Fähigkeiten, die man brauchen kann. Von daher darf sich gerne jeder melden. Wir finden da bestimmt irgendwas, wo man Spaß dran hat. Also es ist wirklich vielschichtig, von handwerklichen Aufgaben über auf Social Media sich irgendwas auszudenken, über bei irgendwelchen Events zu helfen. Also es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, finanziell zu unterstützen, beispielsweise über eine Mitgliedschaft. Das hilft uns natürlich auch immer, wenn wir da mehr Spielräume haben, auch finanziell. Das macht natürlich vieles einfacher und genau, hilft uns auch weiter, unser Angebot zu erweitern, zu planen und so weiter.
Was kostet eine Einlage bei der Genossenschaft?
Also ein Anteil sind 150 Euro, kann natürlich auch mehr zeichnen, aber das ist sozusagen das Minimum.
Soweit Markus Dimmer vom Vorstand der Genossenschaft Unterföhring Miteinander EG, die den Unverpacktladen in Unterföhring mit dem Namen UFG Unverpackt Fair gemeinsam betreibt. Ihr findet den Laden im Bahnhofsgebäude der S-Bahn-Station Unterföhring und im Netz unter www.ufg-unverpackt.de. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit könnt ihr am Dienstag, den 28. Oktober um 17 Uhr hören. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten. Bleiben Sie dran!
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.